Erfolg? Standard. Mehr verkaufen, günstiger produzieren, die Qualität steigern, neue Absatzmöglichkeiten erschließen. Wie Sie mit Vereinheitlichung mehr aus Ihrem Unternehmen machen. Text Wiebke Harms und Jens Kemmle. Gelesen von Lisa Büntemeier, Andreas Kurz und Eva Weikert. Impulse September 2022.
Ein heftiger Schlag vor den Bug sei das damals gewesen, sagt Johannes Rasch. Aber für den Unternehmer in ihm war er auch lehrreich. Rasch spricht über seine Lymphkrebsdiagnose 2017. 5 Mitarbeiter beschäftigt er damals in seinem Dresdner Beratungsunternehmen. Er und sein Team sind mit Aufträgen bis zum Limit ausgelastet, verbringen viele Tage in den Betrieben ihrer Kunden. Raschs Arbeitswochen sind entsprechend lang und plötzlich wird er schwer krank. Er muss sich aus seinem Unternehmen rausziehen. Ausgerechnet in dieser Zeit seien ihm jedoch 2 Erkenntnisse gekommen, die ihm später helfen, seine Firma neu auszurichten, erinnert sich Rasch. Erstens, wenn wir Zeit gegen Geld tauschen, haben wir immer nur wenig von beiden. Im Zweifel tausche ich meine private Zeit und die private Zeit meiner Mitarbeiter gegen Auftragshonorare ein. Zweitens, ich darf nicht mehr der Engpass meiner Firma sein. Das System muss ohne mich funktionieren. Rasch schaffte es tatsächlich, den Krebs zu überwinden. Als er in sein Unternehmen Scaling Champions zurückkehrte, war ihm klar, was er ändern musste. Er richtete die Firma so aus, dass es auch ohne ihn läuft und dass sein 17-köpfiges Team weniger schuften muss. Die Profitabilität aber stieg. Rasch hat sein Beratungsbusiness skaliert. Wie ihm das gelungen ist? Indem man das Beratungsgeschäft von Scaling Champions standardisiert hat. Statt für jeden Kunden einen individuellen Beratungsansatz zu wählen und in Tagessätzen abzurechnen, verkauft Rasch Pakete. Mit Vorlagen, Leitfäden und einem 9-monatigen Kurs nach festem Programm kann er seine Kunden in Gruppen betreuen, statt jedem für jede Sitzung einzeln Zeit zu widmen. Rasch hat sich mit Scaling Champions auf mittelständische IT-Unternehmen spezialisiert. Denen bringen er und sein Team bei, wie sie einen skalierbaren Vertrieb aufbauen und Produkte entwickeln, die sie nicht nur einem Kunden verkaufen, sondern auch anderen immer wieder und wieder anbieten können. Das Beispiel von Rasch zeigt, Standardisierung nutzt Unternehmen auch abseits der industriellen Massenfertigung und außerhalb von Fabriken. Sie nutzt sogar Beratungsunternehmen, die eigentlich eine hochindividuelle Dienstleistung anbieten. Die Vereinheitlichung von Produkten, Dienstleistungen oder Arbeitsschritten birgt für jedes Unternehmen Chancen, das Geschäftsmodell so zu ändern, dass es profitabler wird. Durch Skalierung und mehr Effizienz, was im Ergebnis zu mehr Absatz führt. In der Produktion senken große Mengen und gleiche Teile die Kosten. Systemgastronomen wie McDonald's haben die Zubereitung von Burgern in die einzelnen Arbeitsschritte systematisiert, also vereinheitlicht. Laien können sich aus von Anbietern vorprogrammierten Elementen eigenständig eine Homepage basteln. Die Logik hinter diesen erfolgreichen Geschäftsmodellen lernen schon kleine Kinder beim Spiel mit Legosteinen kennen. Sie stecken die bunten Plastikklötze immer wieder neu zusammen und erschaffen dabei mit demselben Baukasten unterschiedliche Fantasiegebäude. Übertragen Unternehmer dieses Prinzip auf ihre Firma, können sie Kundenwünsche schneller erfüllen, Projekte besser planen, die Effizienz steigern, Produkte und Dienstleistungen in verlässlich hoher Qualität anbieten. Ein Beispiel dafür ist Ortwin Goldbeck, der 1969 antrat, den Bau von Gewerbeimmobilien zu revolutionieren. Mit industriell vorgefertigten Stahlelementen errichtete er im Baukastensystem zunächst Hallen, dann auch Bürogebäude und Parkhäuser. Auf den Baustellen sorgten die standardisierten Elemente für Tempo, weil sie nur noch zusammengesteckt werden mussten. Goldbeck wuchs in nur wenigen Jahrzehnten zum milliardenschweren Familienunternehmen heran. Doch anders als Ortwin Goldbeck tun sich viele Unternehmer schwer mit der Modularisierung. Sie hegen Vorbehalte. Oder, wie Johannes Rasch beobachtet hat, sie haben an den entscheidenden Stellen nicht den Mut. Sie fürchten, dass ihre Produkte die Individualität verlieren und sich nicht mehr von der Konkurrenz abheben. Oft, so Rasch, fehle Unternehmern das Feedback vom Markt und der Rückhalt ihres Teams. Der Versuch, Arbeitsschritte und Produkte zu standardisieren, bleibt dann halbherzig und ist zum Scheitern verurteilt. Rasch versucht dann, die Gründe herauszuarbeiten. Seine Kunden fordert er auf, anders zu formulieren. Sie sollen nicht sagen, bei mir funktioniert das nicht, sondern es hat bisher nicht funktioniert. Er gibt seinen Klienten in der ersten Phase seines Programms die Hausaufgabe, Interviews mit 15 Wunschkunden zu führen. Dabei merken sie, viele der potenziellen Kunden haben dieselben Probleme. Wahrscheinlich würden sie also auch dieselbe Lösung kaufen. Rasch sagt, ein standardisiertes Produkt muss wie ein Puzzleteil perfekt in den Markt passen. Zusätzlich zur Kundenperspektive lohnt ein Blick auf die wiederkehrenden Schritte im Unternehmen. Die lassen sich bündeln und in standardisierte Prozesse überführen. Der Ausgangspunkt für mehr Effizienz und weniger Fehler. So wie ein Golfspieler immer wieder den Schläger schwingt, bis das korrekte Bewegungsmuster zur Routine wird, ist Standardisierung ein Grundlagentraining für interne Prozesse, in der Buchhaltung wie in der Fabrik. Taichi Ono, Erfinder des effizienten und gleichzeitig flexiblen Produktionssystems von Toyota, beschreibt Standardisierung als Fundament, auf dem die Verbesserungen von morgen basieren. Wer nicht immer wieder von ganz vorn anfängt, hat mehr Zeit, an der Qualität seiner Produkte und Dienstleistungen zu feilen. Hören Sie im Folgenden Beispiele von Unternehmen, die diese Potenziale schon ausschöpfen.
Ein Abo-Modell im Handwerk. Statt Reparaturen einzeln abzurechnen, schließt die B&O-Gruppe Pauschalverträge mit ihren Kunden. Wie das Unternehmen so von einer Dachdeckerei zum Großdienstleister der Wohnungswirtschaft heranwuchs. Seine Beschreibung, wie das Handwerksunternehmen seiner Familie zu einer Unternehmensgruppe mit etwa 2300 Mitarbeitern und rund 24,4 Millionen Euro Gewinn werden konnte, leitet Andreas Böhm mit einem vorsichtig formulierten Vergleich ein, der es doch in sich hat. Das ist ein bisschen wie Netflix versus Blockbuster. Blockbuster, gegründet Ende der 1980er Jahre, war in den USA der Platzhirsch, als der Konkurrent Netflix 1997 das Geschäft aufnahm. Im Kern erbrachten beide Unternehmen dieselbe Dienstleistung. Sie verliehen Filme. Die Kunden von Blockbuster mussten für jede Videokassette oder DVD eine Leihgebühr bezahlen. Die von Netflix anfangs auch. Nach den ersten, nicht herausragend erfolgreichen Startjahren bereitete das US-Unternehmen seinem Erfolg mit einem neuen Geschäftsmodell den Weg. Statt für jede Entleihung einzeln zu kassieren, bot Netflix seinen Kunden ein monatliches Abo mit einer Filmflatrate an. Blockbuster machte 2010 pleite. Netflix ist heute einer der größten Streaming-Anbieter weltweit. Mit dem Abo-Modell etablierte Netflix ein neues Geschäftsmodell im Videobusiness. Das ist die Parallele zwischen dem US-Unternehmen und Böhms B&O Service AG, auf die er mit seinem Vergleich abzielt. Wie der Streaming-Dienst hat das Unternehmen aus dem bayerischen Bad Aibling ein neues Abrechnungsmodell in seiner Branche eingeführt. Und zwar für die Reparatur von Heizungen, den Tausch tropfender Wasserhähne, kaputter Durchlauferhitzer und die Lösung anderer typischer Probleme, mit denen sich Mieter bei ihrer Hausverwaltung melden. Mehr als 1 Million Reparaturen übernehmen die Sanitärfachleute, Elektriker und andere Handwerker der Firma im Jahr. B&O bezeichnet sich heute als Komplettanbieter für die Wohnungswirtschaft und war einmal ein Dachdeckerbetrieb. 1993 übernimmt Ernst Böhm, der Vater von Andreas Böhm, die Geschäftsführung des Unternehmens, das damals noch Bieler und Oberneder heißt. Er beginnt in den 1990er Jahren neue Geschäftsfelder zu erschließen, weil die Dachdeckerei sich zusehends weniger lohnt. 2004 kauft Böhm Senior das Unternehmen gemeinsam mit anderen Gesellschaftern von einem Finanzinvestor, der zwischenzeitlich eingestiegen war. Nach dem Management-Buyout taufen die neuen Eigentümer ihr Unternehmen B&O und fokussieren sich auf Wohnungsbaugesellschaften und andere große Immobilieneigentümer als Kundengruppe. Das ist die Zeit, in der B&O den Netflix-Weg einschlägt und eine Branche umkrempelt. Statt jede Reparatur einzeln abzurechnen, bietet das Unternehmen seinen Kunden seitdem Pauschalen an. Der Vorteil dieses Abrechnungsmodells: es spart auf beiden Seiten Zeit und Kosten. Mit der Pauschallösung kann B&O den Verwaltungsaufwand stark reduzieren, den ein tropfender Wasserhahn in einer Mietwohnung sonst auslöst. Bevor wir pauschalisiert haben, gab es zu viele Entscheider und Beteiligte im Prozess, sagt Andreas Böhm. Vor der Einführung der Servicepauschalen lief es in etwa so ab. Eine Mieterin meldet ein Problem, sagt beispielsweise dem Hausmeister Bescheid. Der meldet sich bei der Wohnungsbaugesellschaft, wo jemand entscheidet, muss der Vermieter die Reparatur übernehmen? Nach der Bewilligung muss jemand die Mieterin informieren. Eventuell gibt es Rückfragen zum Problem, die wiederum eine erneute Rücksprache innerhalb der Hausverwaltung erfordern. Dann muss ein Termin gefunden werden. Erst dann kann der Handwerker endlich kommen. Er muss hinterher eine Rechnung stellen, die in der Hausverwaltung ein Mitarbeiter prüfen und freigeben muss. Mitunter muss auch jemand die Arbeit des Handwerkers vor der Rechnungsfreigabe begutachten. Ganz schön viele Schritte. Wenn ich das Ganze nicht einmal, sondern im Schnitt 5000 Mal im Jahr mache, dann geht das ins Geld, fasst Böhm das Problem zusammen. B&O hat einen Weg gefunden, die Komplexität zu verringern, die durch so viele Beteiligte entsteht. Wir reduzieren die Vielzahl der Entscheidungen, erklärt Böhm. Die pauschale Abrechnung macht's möglich. Das Ziel? Wer in einer Wohnung lebt, die B&O betreut, soll schon nach dem ersten Anruf im Callcenter wissen, wann die Handwerker kommen. Für unser Geschäft braucht es nur zwei. Es braucht jemanden, der ein Problem hat, in unserem Fall die Mieter. Und es braucht jemanden, der hilft, dieses Problem zu lösen. Das sind unsere Handwerker, sagt Böhm. Als Mittler ist nur ein Callcenter zwischen Mieter und Handwerker geschaltet. Der schlanke Vorgang gelingt über die Serviceverträge, die das Unternehmen mit den Vermietern schließt und die genau festhalten, welche Reparaturen das Unternehmen übernimmt. Die B&O-Kunden haben zwischen 3.000 und 100.000 Wohnungen. Das Gesetz der großen Zahlen sticht da schnell, sagt Böhm. Wie in Industrieunternehmen, deren Kosten pro Stück mit größeren Fertigungsmengen sinken, profitiert das Unternehmen von Skaleneffekten. B&O gibt für die einzelne Reparatur weniger aus als Wettbewerber. Das gelingt durch eine effiziente Einsatzplanung. Im Callcenter erfragen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viele Details zur anstehenden Reparatur von den Anrufern. Damit die Handwerker die richtigen Schläuche, Muffen und andere Ersatzteile dabei haben und damit kein teurer Meister anreist, wo ein Geselle gereicht hätte. Um jeden Handwerker möglichst vielseitig einsetzen zu können, schult B&O sein Personal im Sommer, wenn viele Mieter im Urlaub sind und wenige Reparaturen anfallen, in den wichtigsten Gewerken Heizung, Sanitär und Elektro. Ein Elektriker kann beispielsweise je 40 Theorie- und Praxisstunden einer hausinternen Schulung zu Heizungstechnik besuchen. Schon 2004 hat das Unternehmen angefangen, Handwerker und Büro digital miteinander zu vernetzen. Ein bisschen vor der Zeit sei B&O damit gewesen, sagt Böhm. Wenn man sich das nochmal in Erinnerung ruft, das war 3 Jahre, bevor das iPhone auf den Markt gekommen ist. Er hat vor seinem Einstieg ins Familienunternehmen 2013 unter anderem in der Automobilindustrie gearbeitet. In seinen Zuständigkeitsbereich fällt auch das Digitale bei B&O. Die Handwerker nutzen unter anderem eine eigene App, die mithilfe der Smartphone-Kamera und den Lagesensoren des Telefons detaillierte Grundrisse von Wohnungen erstellt. Eine Aufgabe, für die Böhm in seiner Anfangszeit im Unternehmen noch selbst Steckdosen zählen und in Pläne einzeichnen musste. B&O repariert nicht nur. Das Unternehmen baut auch selbst und hat sich auf mehrgeschossige Holzhäuser spezialisiert, die es in Systembauweise errichtet. Das hat den Vorteil, dass man einen kontrollierten Fertigungsprozess hat und letztlich auf der Baustelle nur die Elemente zusammenpuzzelt, sagt Böhm. Auf die Weise hat sein Unternehmen 2016 beispielsweise 100 Wohnungen innerhalb eines halben Jahres errichtet, über einem Freibadparkplatz. Nicht nur die Fassadenelemente wurden auf dieser Baustelle als fertige Module angeliefert, sondern ganze Badezimmer. Mit dem Kran reingehoben, angeschlossen, fertig. Das Steckprinzip nutzt Böhms Unternehmen auch bei der Modernisierung von Wohnungen. Wenn B&O einen Handwerkertrupp losschickt, um in einem Mehrfamilienhaus die Bäder auszuwechseln, geht alles ganz fix. Toiletten, Waschbecken, Duschwannen rausreißen und neue einbauen. Die Installateure arbeiten mit vorgefertigten Teilen an die Anschlüsse für beispielsweise Wasserzähler, Warm- und Kalt- und Abwasser vormontiert sind, sodass die Leitungen nur noch daran befestigt werden müssen. Andreas Böhm möchte sich in Zukunft noch mehr vom Systembau für die Renovierungsprojekte abschauen. Niemand würde ein Fertigelement für den Hausbau in die Produktion zurückschicken, um es noch einmal umbauen zu lassen, sagt er. Auf solche Ideen kommen wir aber sehr wohl bei Sanierungen. Stattdessen ist der Plan, Wohnungssanierung ähnlich stringent anzugehen wie sonst ein modulares Bauprojekt. Das Prinzip ist schließlich dasselbe. Planen, vorfertigen, einbauen. Weitergedacht. Das sind die nächsten Schritte, wenn Sie nach dem Vorbild von B&O standardisieren wollen. Fragen Sie sich, ob Sie Leistungen pauschal abrechnen können. Verschlanken Sie Prozesse, indem Sie die Zahl der Beteiligten reduzieren.
Die neuen Kunden kommen wie von selbst. Jahrelang hangelte sich Dennis Bunzek mit seinem IT-Unternehmen BitConnect von Kunde zu Kunde, wie er heute mit einem skalierenden Betrieb langfristige Kundenbeziehungen aufbaut. Wenn er von den Weinflaschen erzählt, klingt Dennis Bunzek stolz. Er hat sie in seinem Büro als Erinnerung daran stehen, dass er mit seinem Unternehmen BitConnect anderen das Leben leichter macht. Kunden von ihm, allesamt Anwälte, haben ihm die Weine als Dank geschickt. Wir geben denen ein Stück Lebensqualität zurück, sagt der IT-Unternehmer Bunzek, dessen Geschäft das sichere Datenhosting und die Betreuung der IT-Infrastruktur für Anwaltskanzleien ist. Wie BitConnect als IT-Dienstleister Lebensqualität schafft, erklärt er so. Ein Anwalt kann nur noch Zeit verkaufen. Je mehr Akten er schafft, desto lukrativer ist seine Kanzlei. Eine funktionierende IT ist für einen Anwalt das A und O. Bunzek kennt die Bedürfnisse seiner Kunden erst so genau, seitdem er seinen Betrieb skaliert hat. Er lockt nun seine Wunschkunden zu sich über ein standardisiertes und größtenteils automatisiertes Bündel von Anzeigen, E-Mails, Webinaren, einem Gratis-Tool und einer durchstrukturierten Eingliederung von Neukunden. Früher rief der Kunde an und drohte mit Auftrag, sagt der IT-Unternehmer ironisch. BitConnect steckte in einer Sackgasse. Neue Kunden kamen mit einem drängenden Problem, oft übernahm Bunzek Aufträge hauruckmäßig und ohne viel Vorrede. Wir haben nur das 1% bekommen. Damit meint er jene Kanzleien, die Ärger mit ihrem vorherigen IT-Dienstleister hatten und deswegen dringend neue Unterstützung brauchten. In der Regel sind die Kunden ein gutes Jahr bei uns geblieben, die Mindestvertragslaufzeit und haben uns dann wieder verlassen. Das hätte uns fast das Genick gebrochen. Denn in den IT-Systemen dieser Hauruck-Kunden lauerten regelmäßig grundsätzliche Probleme, die Bunzeks-Leute erst nach der Übernahme des Auftrags entdeckten. Unbefriedigend für beide Seiten. Die Kunden mussten durch den Mehraufwand höhere Rechnungen als erwartet zahlen und Bunzeks Mitarbeiter arbeiteten ständig unter dem Druck, ihre Kunden nicht zufriedenstellen zu können. BitConnects Ausweg aus dieser Bredouille zeigte sich im Vertrieb. Den hatten Bunzek und sein Geschäftspartner nie großartig geplant. Wir haben viel auf Zuruf und durch Empfehlungen bekommen, aber ich konnte nie sagen, ob wir in einem Monat 2, 3 oder 5 Neukunden machten, sagt Bunzek. Die Unternehmer schalteten oft Anzeigen in lokalen Zeitungen und dachten sich danach, das ergibt doch keinen Sinn. Wir haben kein Kaufinteresse bei Rechtsanwälten geweckt, die mit ihrer IT zufrieden waren. Als ich das zum ersten Mal gesagt bekommen habe, fand ich das schwer zu ertragen. Eröffnet hat ihm das jemand aus dem Team von Johannes Rasch, dessen Unternehmen Scaling Champions IT-Unternehmer wie Dennis Bunzek beim Aufbau skalierender Vertriebskonzepte berät. Heute weckt Bunzek das Interesse mit einem Versprechen. Mit BitConnect können Anwälte ihren Aktendurchfluss erhöhen. Damit wirbt er bei Facebook, LinkedIn und in anderen sozialen Netzwerken mit vorgeplanten Postings und lädt potenzielle Kunden zu Webseminaren ein. Dennis Bunzek und sein Geschäftspartner Leschkowski geben während den Veranstaltungen Tipps, mit welchen IT-Einstellungen, Tricks und Tools Anwälte effizienter arbeiten können. Zusätzlich hat Bunzek mehrere E-Mails aufgesetzt, die ebenfalls voller Tipps stecken, wie Anwälte ihren Aktendurchlauf erhöhen können. BitConnect hat extra eine Software programmiert, mit der die Anwälte Diktate aufnehmen und automatisiert verschriftlichen können. Die Sprachsoftware überlassen sie Kunden mit bis zu 15 Zugängen gratis. Wer mehr will, muss etwas bezahlen. Der Vorteil für BitConnect, das Programm musste nur einmal programmiert werden, das Team hat keine Arbeit mehr damit. Aber durch die Kostenfreiheit bringt SpeechNow BitConnect mit potenziellen Kunden zusammen. Wir müssen nur einen kleinen Zeh in die Tür bekommen, sagt Bunzek. Dann treten wir sie ein. Wie die Software haben auch E-Mail-Ketten und Facebook-Posts den Charme, dass sie, einmal aufgesetzt, kaum noch Arbeit machen, weil der Versand automatisiert läuft. Den ersten Kundenkontakt habe ich erst, wenn ein Kunde sich für ein Zoom-Gespräch einträgt. Bis dahin wird er mit E-Mails gefüttert, bis er bereit ist, das Gespräch mit uns zu suchen. Bunzek kann über das Werbebudget bei Facebook steuern, ob er gerade mehr oder weniger Kunden auf sich aufmerksam machen will. Wir haben einen planbaren Vertrieb, der skalierbar ist. Wenn ich mehr in die Werbung schiebe, bekomme ich auch mehr raus, sagt Bunzek. Mit 100 Euro Werbebudget bei Facebook haben wir im Schnitt 25 Anfragen, sagt er. Genauso planbar, weil einem Standard folgend, übernehmen Bunzek und sein Team nun neue Kunden. Es gibt einen Prozess, der mit einem Gesprächsleitfaden für erste Gespräche mit potenziellen neuen Kunden beginnt. Eine Frage darin lautet, wo möchten Sie in 3 Monaten stehen? Das ist dann gleichzeitig auch das Ziel, das der Kunde uns gesetzt hat, sagt Bunzek. Statt hauruckmäßig einzuspringen, nimmt BitConnect neue Kunden nun in 3 Schritten auf. Erst führt einer der beiden Geschäftsführer ein Validierungsgespräch mit Interessenten. Mein Fokus ist dabei abzuklopfen, macht dieser Kunde Sinn für BitConnect? Bunzek findet in dem Gespräch beispielsweise heraus, auf welchem Stand die IT des Kunden ist. Der nächste Schritt ist ein kleines Projekt, mit dem das BitConnect-Team dem Kunden zeigen kann, dass es abliefert und andersrum auch selbst die Möglichkeit hat, auszutesten, ob es mit dem Kunden läuft. So ein Projekt kann etwa die Einrichtung der Spracherkennungssoftware sein oder die Beseitigung von Fehlern in der IT des Kunden. Wenn beim kleinen Projekt alles klappt, gliedert BitConnect ihn in die reguläre Betreuung ein. Erst dann, so Bunzek, wird der Kunde ein Kunde. Weitergedacht, das sind die nächsten Schritte, wenn Sie nach dem Vorbild von BitConnect standardisieren wollen. Befragen Sie Wunschkunden zu ihren Bedürfnissen und Problemen. Welche Themen tauchen immer wieder in den Antworten auf? Konzipieren Sie ein Produkt, das diese Probleme löst und das Sie mit möglichst geringen Anpassungen wiederholt verkaufen können.
Zu viel Auswahl überfordert die Kunden. 80% der Kunden des Online-Juweliers Amonique sind männlich. Als die Chefinnen ihre Zielgruppe besser verstanden, schrumpften sie das Sortiment radikal auf profitable Standardprodukte. Wenn Sabine Linz in ihrem Büro im Westen Nürnbergs ankommt, fällt ihr erster Blick auf die aktuellen Bestellungen. An diesem Montagvormittag im August sind es 5. Ein Silberring mit Zirkonia, 2 Ringe aus Roségold, eine Kette mit Herzanhänger aus Silber und eine Goldkette mit einem grünen Smaragd. Amonique verkauft über einen Online-Shop Schmuck, den die Kunden selbst konfigurieren können. Sie können beispielsweise auswählen, ob Sie Ihre Kette oder Ihren Ring in Silber, Gelbgold oder einer anderen Legierung möchten und ob das Schmuckstück ein Brillant oder ein anderer Edelstein zieren soll. Die individualisierten Schmuckstücke bearbeiten wir dann entsprechend in unserer eigenen Schmuckmanufaktur, sagt Mitgründerin und Geschäftsführerin Sabine Linz. Das Geschäftsmodell von Amonique nennt sich Mass Customization, individualisierte Massenfertigung. Statt jedes Schmuckstück komplett und neu anzufertigen, arbeiten die Goldschmiede lediglich mit zugelieferten Rohlingen. Versäubern, den Edelstein in die Fassung setzen, polieren. Die vorgefertigten Teile sparen enorm viel Zeit. Im Schnitt vergehen 1,5 Stunden, bis ein Ring oder ein Kettenanhänger fertig ist. Durch die standardisierte Fertigung kann Amonique viel günstiger verkaufen als eine handwerkliche Manufaktur. Viele Produkte kosten weniger als 100 Euro. 2021 hat Amonique gut 40.000 Schmuckstücke abgesetzt. Laut Bundesanzeiger betrug die Bilanzsumme im Geschäftsjahr 2020 gut 1,3 Millionen Euro bei 222.000 Euro Gewinn. Es war 2008, als Sabine Linz mit einer ehemaligen Siemens-Kollegin Ideen für ein eigenes Business schmiedete. Im Vorjahr war My Müsli gestartet, in Deutschland eine der ersten erfolgreichen Geschäftsideen, die auf Mass Customization beruhen. Damals entstand ein Trend zur Individualisierung, sagt Linz. Nach einhergehender Marktanalyse, welche Produkte sich für ein Konzept eignen, entschieden sie sich für individualisierbaren Schmuck. Dafür gab es in Deutschland keinen Webshop, das heißt noch nicht. Linz und ihre Mitgründerin, die 2020 aus dem Unternehmen ausgeschieden ist, tauften ihre Marke Amonique, ein Kofferwort aus Amore, Liebe, und Unique, einzigartig. Sie hatten bei ihrer Gründung zunächst eine spezielle Zielgruppe im Blick, Männer, die für ihre Partnerin ein Last-Minute-Geschenk suchen, das aber persönlich und hochwertig sein soll. Das Sortiment ihres Unternehmens bauten die Gründerinnen nach dem Baukastenprinzip. Verschiedene Modelle und im Falle der Ringe Größen, erhältlich in 8 Legierungen, eine Auswahl an Edelstein, alles untereinander kombinierbar und auf Wunsch mit Gravur. Nach der Gründung umfasste das Sortiment erst mehrere 100 Produkte, dann mehrere 1000 und schließlich mehrere 10.000. Wir haben sehr schnell nach oben skaliert, erklärt Unternehmerin Sabine Linz. Durch das Baukastenprinzip ufern die Kombinationsmöglichkeiten allerdings auch schnell aus. 2015 bietet Amonique rund 500 Basismodelle an, die sich zu mehr als 65.000 Varianten hochmultiplizieren. Neben dem eigenen Webshop soll ein eigener Amazon-Shop für Wachstum sorgen. Doch der Variantenreichtum verursacht immer mehr Probleme. Vor allem in unserer IT hat das sehr viel Zeit, Ressourcen und Geld gekostet, erzählt Linz. Aber die große Auswahl hat auch viele Kunden einfach überfordert. Dass weniger manchmal mehr ist, zeigen auch Studien. Oft sind diejenigen Konfiguratoren am erfolgreichsten, die eine geringe Auswahl bei der Individualisierung anbieten, sagt Frank Piller, Professor am Institut für Technologie und Innovationsmanagement an der RWTH Aachen. Das kann weniger Auswahl bedeuten. Das Team von Amonique entscheidet sich, das Sortiment zu verkleinern. Dafür analysieren sie, was verkaufen wir eigentlich an wen und wie viel? Das Resultat ist ernüchternd. Die Analyse unserer Verkaufszahlen hat gezeigt, dass damals die Hälfte des Umsatzes auf nur 5 Modelle entfiel, sagt IT-Experte und Mitgesellschafter Michael Niquet. Rund 40.000 Produkte seien hingegen nur selten oder nie verkauft worden. Im ersten Schritt fällt der Überarbeitung fast alles zum Opfer, was extravagant, teuer und zu individuell ist. Spezialschliffe, besondere Steinformen und Stücke mit verschiedenen Steinarten. Von den mehr als 65.000 Artikeln fallen fast 85% weg. Nach dem Relaunch umfasst das Sortiment noch gut 10.000 Produkte und Varianten. Als sich das Team über die Topseller beugt, fällt auf, dass Männer meist den günstigeren Silberschmuck kaufen. Insbesondere vor Weihnachten und dem Valentinstag brummt das Geschäft. Viele kaufen den Silberring aber nur als Standardvariante mit einem Zirkonia, sagt Designerin Silke Rehermann, die seit 2020 auch Geschäftsführerin ist. Deshalb habe man bei Amazon den Baukasten so modifiziert, dass er zuerst die Standardvarianten anzeigt. Den größten Kompromiss gehen Linz und Rehermann für einen wettbewerbsfähigeren Preis ein. Um Halsketten und Ringe für unter 100 Euro anbieten zu können, werden die Standardprodukte nach eigenen Entwürfen komplett in China gefertigt. Erst bei Schmuckstücken über 150 Euro lohnt sich für Amonique die manuelle Individualisierung. Die Manufakturbearbeitung kommt vor allem bei Käuferinnen gut an. Frauen ab 40 kaufen bei uns oft für sich selbst ein, weil sie sich etwas gönnen wollen, sagt die Gründerin. Je nach Anlass sind sie dann auch bereit, mehr für schönen Schmuck zu bezahlen. Den Amonique-Chefinnen ist nicht entgangen, dass das teuerste Schmuckstück, ein edelsteinbesetzter Ring für 10.000 Euro, eine Frau bestellt hat. Am treuesten ist dem Unternehmen mit mehr als 25 Einzelbestellungen ebenfalls eine Frau. In Zukunft, sagt Sabine Linz, wollen wir uns mehr auf die Zielgruppe Frauen fokussieren und ihren Anteil auf mindestens 40% verdoppeln. Weitergedacht. Das sind die nächsten Schritte, wenn Sie nach dem Vorbild von Amonique standardisieren wollen. Überlegen Sie, bei welchen Produkten es eine Nachfrage gibt, aber noch keine Möglichkeit, etwas zu individualisieren. Zerlegen Sie das Produkt in seine Bestandteile. Welche Module brauchen Sie, um einen Baukasten für das Produkt zu gestalten?
Ein Betrieb zum Nachmachen. Allein mit seinem auf die Schadensanierung spezialisierten Unternehmen Soluto zu wachsen, war für Martin Zagler nicht der passende Weg. Um zu expandieren, überführte er sein Geschäftsmodell in ein Franchise-Konzept. Ein Quäntchen Glück müsse er wohl in den vergangenen Jahrzehnten gehabt haben, findet Martin Zagler. Ich wusste 25 Jahre lang nicht, was genau uns in unserem Business erfolgreich macht. Da muss ich ganz ehrlich sein, sagt er. Zagler hat im niederösterreichischen Tresdorf zwei Baufirmen geerbt, sie zusammengeführt und sich auf die Sanierung von Brand- und Wasserschäden spezialisiert. Eine Strategie, die gut aufging. Sein Unternehmen Soluto wuchs auf über 100 Mitarbeiter heran, er übernahm größere Auftragsvolumen und dann stieß Zagler an eine Grenze. Als er Schadensanierungspartner einer großen Versicherung werden wollte, knüpfte diese die Zusammenarbeit an eine Bedingung. In 3 Jahren sollte Soluto in ganz Österreich vertreten sein. Ich habe einfach Ja gesagt, erinnert sich Zagler. Plötzlich musste sein Unternehmen sehr schnell wachsen. Doch Zagler wollte nicht noch mehr Mitarbeiter, er wollte keine weiteren Standorte eröffnen. Er sagt über sich selbst, er sei ein Kooperationstyp, der lieber mit anderen auf Augenhöhe arbeite und Freude daran habe, andere Menschen weiterzuentwickeln. Darum entschied er sich für einen anderen Ansatz. Er beschloss, sein eigenes Geschäftsmodell erst zu standardisieren und dann mit Hilfe anderer Selbstständiger zu multiplizieren. Kurz gesagt, Martin Zagler wurde Franchisegeber. Unternehmer nehmen sich oft vor, mehr an ihrem und weniger in ihrem Unternehmen zu arbeiten. Mit seiner Entscheidung, ein eigenes Franchise-System aufzubauen, ist Martin Zagler sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Er musste das ganze Gerüst aus Abläufen, Daten und Ressourcenströmen, das seine Firma ausmacht, als Blaupause festhalten. Es ist ihm gelungen. Nach einer 6-monatigen Testphase mit 2 Pilotbetrieben nimmt Soluto seit 2018 Franchise-Nehmer auf. 12 Betriebe gibt es nun in Österreich. 2023 will Zagler sein Konzept auch in Deutschland ausrollen. In einem guten Franchise-System bekommen die Partner eine schlüsselfertige Existenz, mit der sie schnell wachsen können, sagt Zagler. Dafür braucht es viel mehr als nur die Marken- und Vertriebsrechte und ein paar Flyer. Indem Franchise-Geber ihr Geschäftsmodell standardisieren, schaffen sie die Grundlage, es an andere Unternehmer delegieren zu können, sagt die auf Franchise spezialisierte Beraterin Veronika Bellone aus dem Schweizerischen Zug. Eine Frage sei dabei zentral. Welche Prozesse müssen dringend standardisiert werden, weil sie die Lebensfähigkeit und den Erfolg des Konzepts ausmachen? Um das herauszufinden, musste Zagler tief in sein Unternehmen eintauchen. Ich habe dadurch meine eigene Firma erst richtig kennengelernt, obwohl ich zu dem Zeitpunkt schon ein Vierteljahrhundert selbstständig war, sagt der Unternehmer. Die Erkundungsphase hat 1 Jahr gedauert. Gemeinsam mit einem Mitarbeiter und einer Mitarbeiterin fuhr Zagler mit auf Baustellen. Das Dreierteam beobachtete stundenlang die Arbeitsschritte der Handwerker, dokumentierte jeden Schritt, hakte nach. Warum machen wir das so? Warum nicht anders? Genauso scannten sie die Buchhaltung, den Vertrieb, das Marketing, jeden Bereich der Firma. Zagler hat beim Identifizieren und Sortieren der Arbeitsschritte und Prozesse in seinem Unternehmen geholfen, dass er sich schon seit 2018 mit Lean Management beschäftigt. Auf die Philosophie stieß er damals zufällig. Durch einen Toyota Prius. Autofan Zagler hatte sich den Wagen gerade neu zugelegt, wollte sich in die Technologie einlesen und stieß auf ein anderes Buch. Das Toyota-Produktionssystem von Taichi Ono, langjähriger Produktionsleiter des japanischen Autokonzerns, Vordenker der Kanban-Methode und eine Ikone der Standardisierung von Arbeitsschritten in der Fertigung. Das Buch ist abends bei mir angekommen, am nächsten Morgen hatte ich es durchgelesen, erinnert sich Zagler. Das war sicherlich hilfreich beim Aufbau des Franchise-Systems, weil wir in Prozessen gedacht haben und schon einen höheren Standardisierungsgrad hatten als andere Handwerksbetriebe, sagt er. Beim Aufbau seines Franchise-Systems merkt Zagler jedoch auch, bei Soluto sind sie zwar geübt im Standardisieren, aber nicht immer steht am Ende der effizienteste Prozess. Wie viel wir in der Administration dreifach oder vierfach gemacht haben, dass wir uns das haben leisten können, sagt Zagler. Überflüssige Abläufe wollte Zagler seinen künftigen Franchise-Partnern nicht vermachen. Sie sollten nur übernehmen, was gut funktioniert. Beim Aussortieren halfen ihm zwei Fragen. Brauchen wir diesen Prozess? Ist er gescheit? Oder machen wir das nur aus Gewohnheit so? Das Team fand in dem Erkundungsjahr heraus, das Liquiditätsmanagement zählt zu den Erfolgsprozessen, genauso wie die Schulung neuer Mitarbeiter. Als wir das rausgearbeitet hatten, ist uns aufgefallen, dass wir ausgerechnet diese Prozesse nie standardisiert hatten, sagt Zagler. Für neue Mitarbeiter gab es keinen Schulungsplan. Sie liefen eine Weile bei Kollegen mit. Nach 2 Monaten hat einer gesagt, der ist super oder der ist nichts, so Zagler. Das war fast ein bisschen menschenverachtend, so mit neuen Mitarbeitern umzugehen. In seinem Soluto-Franchise-Universum hält Zagler die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute für ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal zur Konkurrenz. Was unterscheidet uns im Endeffekt von anderen? Die Maschinen kann jeder kaufen. Den Unterschied machen am Ende die Menschen, sagte er. Die Teams der Soluto-Betriebe betreuen Kunden, bei denen die Waschmaschine ausgelaufen ist oder bei denen es zu Hause gebrannt hat. Sie brauchen darum nicht nur das Fachwissen, um Wände zu trocknen. Sie müssen auch einfühlsam mit verzweifelten Kunden umgehen können. Wenn unsere Kunden nicht emotional bekommen, was sie brauchen, haben wir verloren. In einem Franchise-System stärken die Betriebe sich gegenseitig, aber sie können einander auch runterziehen. Liefert ein Partnerbetrieb nicht, kann das der ganzen Marke schaden. Zagler muss darum klare Vorgaben für den Service machen. Wir können nicht davon ausgehen, dass jeder das intuitiv richtig macht. Kunden sollen binnen 15 Minuten einen Rückruf erhalten. Spätestens am nächsten Tag fährt ein Handwerker los und begutachtet den Schaden. Höchstens 48 Stunden später bekommen Kunden ein Angebot. Diese Service-Levels gelten in allen 12 Soluto-Betrieben. Solche Standards stärken die Marke, weil sie die Wiedererkennbarkeit erhöhen. Kunden lernen, dass sie sich darauf verlassen können, sagt die Franchise-Beraterin Veronika Bellone. Service-Labels, Standards und Fristen im Franchise-Handbuch festzuhalten, ist das eine. Sie müssen jedoch auch vermittelt werden, findet Zagler. Alle Mitarbeiter der Partnerbetriebe besuchen darum systemeigene Fortbildungen. 36 Wochen im Jahr schulen Zagler und sein Team. Von der Bedienung der Maschinen über Verkaufstrainings, Personalplanung, Budgetplanung oder dem Umgang mit dem Enterprise Resource Planning, kurz ERP-System, in dem die Aufträge aller Soluto-Betriebe digital erfasst und verknüpft werden. Alles, was in den Schulungsplan oder ins Handbuch soll, muss vorher in den Praxistest im Stammbetrieb. Ich habe jetzt Verantwortung für andere Unternehmer. Wir haben einen Neugründer im System, der finanziert 300.000 Euro. Da darf nichts schiefgehen, sagt Zagler. Der Franchise-Unternehmer muss dafür die Soluto-Erfolgsprozesse ständig weiterentwickeln und verbessern. So mühsam das ist, man darf nie stehen bleiben. Gerade überarbeitet er das Franchise-Handbuch zum 5. Mal. Weitergedacht. Das sind die nächsten Schritte, wenn Sie nach dem Vorbild von Soluto standardisieren wollen. Schreiben Sie die Erfolgsprozesse in Ihrem Unternehmen nieder. Stellen Sie die Prozesse auf den Prüfstand. Dabei helfen 2 Fragen. Erstens, was funktioniert an unserem Vorgehen gut? Zweitens, was machen wir nur aus Gewohnheit so?
Hören Sie weitere Informationen zum Thema. Von der Masse zum Baukasten. Weniger Komplexität, höhere Effizienz und im Ergebnis mehr Gewinn. Wie Unternehmer mit einem Baukastenprinzip erfolgreich werden können. Die Spielarten im Überblick. Massenfertigung. Mit der Einführung von Fließbändern perfektionierte der Unternehmer Henry Ford Anfang des 20. Jahrhunderts die Massenproduktion. Ein fertiger Ford T rollte 1914 nach nur 1,5 Stunden vom Band. Vor der Arbeit am Fließband hatte die Produktion desselben Modells einen halben Tag gedauert. Die Abläufe in seiner Automobilfabrik trimmte Ford nach den Vorstellungen des Ingenieurs Frederick Winslow Taylor, Vordenker des nach ihm benannten Taylorismus, auf Effizienz. Ford hat dafür den Zusammenbau der Autos in kleine Arbeitsschritte heruntergebrochen. Jeder Handgriff der Arbeiter war in seiner effizientesten Ausführung festgeschrieben. Ford konnte seine Autos dadurch so günstig verkaufen, dass sich sogar die Bandarbeiter einen Ford T leisten konnten. Wie für das Auto gilt für jedes Massenprodukt. Steigt die Produktionsmenge, verteilen sich die Fixkosten auf eine größere Stückzahl und die Herstellungskosten für das einzelne Produkt sinken. Dieses Gesetz der Massenproduktion formulierte 1910 der Nationalökonom Karl Bücher. Modularisierung. Wo der Markt zu klein oder zu segmentiert für Massenproduktion ist, spielt das Baukastensystem seine Stärken aus. Durch Zerlegung des Endprodukts in seine Komponenten und die Standardisierung selbiger schaffen Unternehmer Mengenvorteile, indem sie Schnittstellen einbauen, die eine Kombination der einzelnen Module erlauben, machen sie eine individuelle Anpassung an Kundenbedürfnisse möglich. Je mehr gleiche Bauteile zum Einsatz kommen, desto günstiger. Damit ein Baukasten funktioniert, sind die Schnittstellen besonders wichtig. Wie der Steckmechanismus von Legosteinen sollten sie so einfach und universell wie möglich sein. Mit einem Baukasten können Unternehmen ihre Komplexitätskosten reduzieren, die beispielsweise durch die Verwaltung vieler unterschiedlicher Produkte oder bei der Markteinführung eines neuen Angebots entstehen. Mass Customization. Die individuellen Wünsche von Kunden sind seit dem Ford T, den es nur schwarz lackiert gab, insbesondere im Endverbrauchergeschäft zentral für den Erfolg von Unternehmen geworden. Mass Customization ermöglicht es, Kunden individuelle Wünsche zu erfüllen und trotzdem von den Kostenvorteilen industrieller Massenproduktion zu profitieren. Müsli, Turnschuhe, Pauschalreisen oder Websites. Der Ansatz funktioniert branchen- und produktübergreifend. B. Joseph Pine, Autor des Standardwerks Mass Customization – The New Frontier in Business Competition, unterscheidet 4 Strategien der kundenindividuellen Massenfertigung, so der weniger geläufige deutsche Begriff. Erstens, kollaborativ. Bei diesem Ansatz erarbeiten Kunde und Unternehmen das Endprodukt sozusagen gemeinsam. Meistens will der Kunde ein individuelles Endergebnis, braucht vom Unternehmen aber Hilfestellung in Form einer Eingrenzung der möglichen Varianten auf die sinnvollen Kombinationen. Online eignet sich zur Darstellung ein Konfigurator, der die Auswahlmöglichkeiten für Kunden übersichtlich präsentiert. Zweitens, kosmetisch. Das Produkt muss für diesen Ansatz gar nicht angefasst werden. Stattdessen individualisiert das Unternehmen nur die Präsentation, beispielsweise durch eine Personalisierung der Verpackung. Drittens, additiv. Darunter fallen Standardprodukte, die jedoch so konzipiert sind, dass Kunden sie selbst an ihre Bedürfnisse anpassen können. Pine nennt hier als Beispiel programmierbare Leuchtsysteme. Viertens, transparent. Für diesen Ansatz ist der Service individuell. Kunden wird automatisch die benötigte Zusammenstellung und Menge eines Standardsprodukts geliefert. Das Kundenverhalten ist deshalb transparent, weil der Bedarf vorhergesagt oder gemessen werden kann.
Warum habe ich so viel zu tun? Impulse-Chefredakteurin Nicole Basel über die Herausforderungen mit ihrem Team und die Lektionen. Impulse September 2022.
Warum habe ich so viel zu tun? Neulich erzählte ein Impulse-Mitglied in einem Workshop von einem seltsamen Erlebnis. Der Mann hatte in seiner Firma lange daran gearbeitet, eine zweite Führungsebene aufzubauen. Irgendwann war sein Führungsteam gut etabliert. Dann sei es eines Tages passiert. Er sei in die Firma gefahren und habe festgestellt, ich habe heute nichts zu tun. Ich schaute die anderen Unternehmerinnen und Unternehmer im Raum an. Ihren Blicken nachzuurteilen, waren sie so fasziniert wie ich. Ein Tag, an dem es keine Probleme zu lösen gibt. Keine lange Aufgabenliste wartet. Ein Tag, an dem der Laden einfach läuft. Ganz ohne eigenes Zutun. So einen Tag hatten die meisten, außerhalb ihres Urlaubs, noch nie erlebt. Die Frage ist, warum nicht? Warum arbeiten viele Chefinnen und Chefs regelmäßig bis spät in die Nacht? Warum kommen sie mittags kaum zum Essen? Warum checken Sie morgen schon im Bett die Mails? Ich habe da eine These. Sie denken, das müsste so sein, nach dem Motto, immer busy zu sein, gehört als Chef einfach dazu. Ich muss gestehen, dass mir der Gedanke nicht fremd ist. Ich bin auch oft von früh bis spät am Rotieren. Schaue ich mir nach einem langen Tag aber an, was ich erledigt habe, muss ich zugeben, einen Großteil hätten auch andere übernehmen können. Warum also lädt man sich selbst immer wieder so viel auf? Falle Nummer 1. Man denkt ans eigene Image im Team. Man will eine Führungskraft sein, die anpackt, die einsatzbereit ist, die sich für nichts zu schade ist. Neulich erzählte mir ein Unternehmer, dass er das Toilettenpapier für die Firma selbst einkaufe. Es war ihm unangenehm, die Aufgabe ins Team zu delegieren. Da machte er es einfach selbst. Falle Nummer 2. Die Sehnsucht nach schnellen Erfolgserlebnissen. Denn typische Führungsaufgaben tragen oft erst nach Monaten oder Jahren Früchte. Umso verführerischer ist es, ins Tagesgeschäft einzugreifen. Akquiriert man einen Kunden oder schreibt, wie in meinem Fall, schnell einen Text, wird man direkt mit einem Erfolgserlebnis belohnt. Falle Nummer 3. Perfektionismus. Wer glaubt, alles am besten zu können, der denkt selbst bei einfachsten Aufgaben, das mache ich lieber schnell selbst. Egal, warum man als Chefin oder Chef dazu neigt, ständig noch dieses und jenes zu erledigen, gut fürs Unternehmen ist es meist nicht. Als Führungskraft ist es nicht unsere Aufgabe, unser eigener bester Mitarbeiter zu sein. Unser Job ist es, Struktur und Orientierung zu geben, Entscheidungen zu treffen, aber auch Verantwortung abzugeben. Immer schwer beschäftigt zu sein, steht nicht in der Jobbeschreibung.
Mein größter Fehler. Walo von Mühlenen, 59, Inhaber des Käseveredlers Walo von Mühlenen AG aus Düdingen bei Bern, vertraute einem Investor und verlor den Betrieb, den sein Uropa 1867 gegründet hatte. Aufgezeichnet von Jelena Altmann, gelesen von Andreas Kurz. Impulse September 2022.
Als ich vor 26 Jahren Geschäftsführer unseres 1867 gegründeten Betriebs von Mühlenen AG wurde, befand sich die Milchwirtschaft im Umbruch. Als Affineur lagern und veredeln wir Käse. Viele Kollegen gaben damals auf, auch mein Vater sah keine Zukunft mehr. Doch ich überredete ihn, weiterzumachen und einen finanzkräftigen Partner zu suchen. 2005 bot uns eine lokale Molkerei an, einzusteigen. Der CEO versicherte mir und meinem Vater, dass unsere Firma mit uns als Geschäftsführer eigenständig bleibt und dass er kräftig in den Ausbau und in die Marke investieren wird. Ich glaubte ihm und verkaufte alle Anteile. Meine größte Fehlentscheidung. Es gab weder Geld für einen neuen Verpackungsbetrieb noch für Werbung. Statt zu investieren, melkte er unsere Marke. Die Firma geriet unter Druck. 2010 kam es zum Bruch. Der CEO feuerte mich und meinen 80-jährigen Vater, nahm uns von heute auf morgen die Schlüssel weg. Unsere 30 Mitarbeiter waren fassungslos. Zu allem Übel wurden wir auch noch verklagt. Ich hatte genug von Käse. Doch unsere Lieferanten und Kunden baten mich, weiterzumachen. Nach zähen Gerichtsverhandlungen mit dem ehemaligen Partner gründete ich einen Betrieb unter der Marke Affineur Walo. Die alte Marke von Mühlenen durfte ich nicht mehr nutzen. Was ich aus dem Fehler gelernt habe? Weil ich mich in ein Angestelltenverhältnis begab, konnte ich meine Vision nicht umsetzen. Mich ärgert, dass ich die zugesagten Investitionen nicht vertraglich festhielt. Dennoch bin ich froh, dass ich die Chance bekam, eine neue Firma nach meinen Vorstellungen aufzubauen. Wir verkaufen heute 3000 Tonnen Käse pro Jahr.